SWR1 Radioreport Recht.
Mit Fabian Töpel. Ich setze 10 Euro auf Sieg. Wetten, dass er den Elfmeter gleich verschießt? Ich tippe auf Deutschland als Weltmeister. Wetten auf Sportereignisse gibt es schon sehr lange. Ob im privaten Kreis, online oder bei der Annahmestelle. Wer am Wochenende gerne Fußball schaut, der kennt wahrscheinlich auch diese Sounds.
Mach, was du willst. Tipico, das Original.
Wette Traum ist an deiner Seite. Hol dir jetzt deinen 100-Euro-Wettbonus.
Jetzt online wetten.
Ob Odset, Bwin, Betway, Tipico oder Bet at Home, Sportwettenanbieter sind bei Fußballübertragungen inzwischen omnipräsent. Wer in den letzten Jahren die Bundesliga verfolgt hat, kommt kaum noch an Werbung für Wettanbieter vorbei. Viele Bundesliga-Vereine haben auch Partnerschaften zu den Anbietern aufgebaut und prominente ehemalige Spieler und Trainer werben für Sportwetten. Laut einer Auswertung 2024 während der Europameisterschaft betrug die Zeit, in der in den Werbepausen und auf Bannern für Sportwetten geworben wurde, um die 15 Minuten pro Spiel, also eine Halbzeitpause. Das war vor einigen Jahren noch anders. Während es früher nur das staatliche Toto gab, bei dem vorab nur auf die Ergebnisse getippt werden konnte, gibt es jetzt unzählige Möglichkeiten, auch während des Spiels auf die nächste gelbe Karte oder Ecke zu wetten. Online zu wetten ist besonders gefährlich, sagt auch Frau Ilona Füchtenschnieder-Petri, Vorsitzende des Dachverbands Glücksspielsucht.
Das ist, als ob Sie in Ihrer Wohnung neben dem Wasserhahn auch noch eine Leitung für Bier oder Whisky hätten oder was auch immer Sie gerne trinken. Sie haben das direkt vor Ort. Sie müssen sich nicht anziehen, Sie müssen nirgendwo hingehen. Sie müssen sich nicht an Öffnungszeiten halten. Und die Griffnähe ist einfach eine ganz entscheidende Sache, das gilt auch bei Alltagssachen, wenn man das weiß, ich habe Süßigkeiten zu Hause, habe ich einen höheren Jeeper drauf, als wenn ich halt nichts habe. Und das ist eben bei Suchtmitteln, die ja nochmal eine ganz andere Potenz haben, nochmal viel deutlicher. Und man kann, also wir wissen Fälle, wo dann gesagt wird, ich muss arbeiten im Homeoffice und dann wird aber gespielt oder man steht nachts wieder auf und spielt dann. Also man kann jederzeit auch auf der Arbeit, auf dem Handy, gerade in der Mittagspause, man kann immer spielen, wann immer man ein dazu technisches Gerät in der Nähe hat.
Und das lässt sich auch anhand von Zahlen belegen. 1,3 Millionen Deutsche leiden an einer Glücksspielstörung. Weitere 3,25 Millionen zeigen ein riskantes Glücksspielverhalten. Von den 1,3 Millionen Menschen nimmt rund ein Drittel regelmäßig an Sportwetten teil. Besonders junge Männer sind spielsuchtgefährdet, sagt Frau Füchtenschnieder-Petri.
Wir haben schon eine höhere Anzahl von Männern, von jungen Männern insbesondere. Und das trifft insbesondere natürlich für die Sportwetten zu. Weil da kommt ja noch hinzu, dass diese jungen Männer, häufig verstehen die auch was von Fußball und so steigen die dann ein. Die haben dann das Gefühl, durch ihre Kompetenz können sie auch so ein bisschen Einfluss auf das Wettergebnis nehmen. Das ist aber eher auch am Anfang so. Später spielen die dann mitten in der Nacht auf irgendwelche Handballligen in Estland, die sie gar nicht kennen oder so.
An den besonders für Glücksspielsucht gefährlichen Glücksspielen wie Automaten, Casinos oder Sportwetten beteiligen sich Männer dreimal so häufig wie Frauen. Die Regulierung von Online-Glücksspiel ist Ländersache, sagt Ilona Füchtenschnieder-Petri.
Im Bereich des Online-Spiels sind ja die Bundesländer zuständig und damit auch die GGL in Halle. Und da gibt's richtig ordentlich was zu tun für diese Behörde und auch für die Bundesländer, die einfach sehen müssten, dass der Spielerschutz eine höhere Bedeutung kriegt. Also ich habe das dumme Gefühl, dass die Steuereinnahmen, die sehr hoch sind, illegale Anbieter zahlen ja auch Steuern. Das kann man verstehen in dieser gesellschaftlichen Lage, in der wir sind, dass wir natürlich auch Einnahmen brauchen, aber doch bitte nicht von kranken Menschen.
Seit dem Jahr 2021 gilt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag. Und dadurch sind beispielsweise Sportwetten, Lotterien oder virtuelle Automatenspiele legal. Natürlich nur, wenn sie auch über eine deutsche Lizenz verfügen. Online-Glücksspiel ist also heute teilweise legalisiert, aber nur für bestimmte Bereiche und nur für eine begrenzte Anzahl von Anbietern. Warum ein Glücksspielstaatsvertrag sinnvoll ist, erklärt Stefan Korte, Professor für öffentliches Recht an der Universität Speyer.
Hauptziel des Ganzen war, wenn man so möchte, eine Lehre aus der Geschichte. Wir hatten im Pferdewettrecht eine ganz ähnliche Situation. Anfang der 20er Jahre gab es einen sehr stark grassierenden Schwarzmarkt für Pferdewettanbieter. Das war sozusagen das beliebte Glücksspiel damals, dem man kaum habhaft werden konnte. Und ganz ähnlich haben sich die Dinge aufgrund der Versteckmöglichkeiten im Internet auch entwickelt im Bereich des Online-Glücksspiels. Und deswegen hat man sich überlegt, es ist besser, dass man diesen Markt öffnet und recht strengen Voraussetzungen unterwirft, als hier jetzt mit einem Verbot zu operieren, das eben diesen Schwarzmarkt zum Erblühen bringt.
Ob der Glücksspielstaatsvertrag seine Ziele auch erreicht und den Schwarzmarkt eindämmt, soll noch dieses Jahr analysiert werden. Fest steht, die Branche wächst. Der Umsatz der Glücksspielanbieter ist 2022 laut des deutschen Glücksspielatlas auf 13,4 Milliarden angestiegen. 2,6 Milliarden macht davon das Online-Glücksspiel aus. Und besonders der Bereich des Online-Glücksspiels ist stark gewachsen. Es wird aber auch nicht nur auf legalen Plattformen gewettet und gezockt, sondern auch auf Plattformen ohne deutsche Lizenz. Ein Problem des Vollzugs, so Professor Stefan Korte.
Selbstverständlich können ausländische, gerade auch EU-ausländische Anbieter versuchen, hier eine Lizenz zu erwerben. Das Ganze ist allerdings relativ schwierig und auf deutschem Boden gelten dann eigentlich auch eben die deutschen Lizenzen. Wenn sie illegale Angebote aus dem Ausland haben, sind das zunächst mal illegale Angebote, die dann eben an sich durch Vollzugsmaßnahmen zu bekämpfen sind. Aber das ist ein Problem des Vollzugs und eben auch der Evaluierung und der Frage, wie leistungsfähig ist eigentlich das derzeit bestehende Recht.
Doch was ist eigentlich mit dem Geld, das Menschen bei Anbietern ohne Lizenz verzockt haben? Darüber wird seit Jahren vor den Gerichten gestritten. Hier wird die Ansicht vertreten, dass die Verträge zwischen Spieler und Anbieter nichtig seien, die vor dem Glücksspielstaatsvertrag geschlossen worden sind. Deshalb wollen viele Spieler ihre Einsätze zurück. Einige von ihnen hatten da auch Erfolg. Das Ganze ging vor den BGH, der jetzt noch abschließend entscheiden muss. Der wiederum hat die Frage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, weil viele der Anbieter in der ganzen EU tätig waren, auf dessen Entscheidungen wird aktuell aber noch gewartet. Danach weiß man dann auch, ob die Spieler wirklich ihr Geld zurückverlangen können. Ein Schlupfloch für viele Wettanbieter ist Malta. Dort haben viele Anbieter ihren Sitz, weil der maltesische Staat sie vor Klagen der Spieler schützt und sich weigert, die verzockten Spieleinsätze zurückzuzahlen. Malta tut also sehr viel dafür, seinen Status als Oase des Online-Glücksspiels weiter zu erhalten. Für Professor Korte könnten daraus Probleme mit der EU-Kommission folgen.
Es gibt eine Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen. Hier ist die Kommission Chef im Ring, die hier dann eben dieses Verfahren durchführen muss. So etwas kann man auch anregen als Bürger. Die Kommission hat das, soweit ich weiß, auch auf dem Schirm und ist im Augenblick dabei, mit dem maltesischen Staat zu verhandeln. Das ist sicherlich ein erster Schritt. Wenn diese Verhandlungen scheitern, bin ich aber schon der Meinung, dass die gerade aufgrund der Breitenwirkung dieses erforderlichen Spielerschutzes, dass die Kommission da nicht die Hände in den Schoß legen kann und quasi sagen kann, wir dulden das. Das Vertragsverletzungsverfahren bietet im Übrigen auch den entscheidenden Vorteil, dass hier Zwangsgelder gegen den verklagten und verurteilten Mitgliedstaat erhoben werden können, was dann natürlich auch für Malta selbst quasi zu Repressalien führt und dann vielleicht die Vorteile aus den günstigeren nationalen Rechtsregeln in Malta wieder kompensieren kann.
Also auch hier könnte noch auf EU-Ebene etwas passieren. Doch selbst bei den legalen Anbietern gibt es Forderungen nach einem Werbeverbot, um die Gefahren einzudämmen. Für Frau Ilona Füchtenschnieder-Petri ist das Werben für Glücksspiele ein großes Problem.
Das geht hier nicht um Butterkekse, sondern es geht um wirklich gefährliche Güter, die Menschenleben kosten. Die Suizidrate ist sehr hoch bei Glücksspielsüchtigen und die Menschen auch ruinieren. Die müssen nachher, wenn sie es überleben, jahrelang ihre Schulden abzahlen. Und da ist der Gesetzgeber meiner Meinung nach zu lasch.
Das sieht Professor Stefan Korte anders. Zwar sollte Werbung den Jugendschutz beachten und die Menschen von den illegalen Glücksspielen abhalten, doch ein pauschales Verbot hält Korte nicht für den richtigen Weg.
Wovor ich warne und wovon ich als Hoheitsträger Abstand nehmen würde, ist hier mit einem Totalverbot zu arbeiten, weil wenn man den Gedanken der Kanalisierung ernst nimmt, dann ist es auch wichtig, dass auf die Angebote, die bestehen, aufmerksam gemacht werden kann in angemessenem Rahmen, um eben Schwarzmärkte zu verhindern.
Ein Dilemma. Einerseits will man den Schwarzmarkt weiter schwächen und auf die legalen Angebote hinweisen. Andererseits führt die Werbung natürlich dazu, dass immer mehr gerade junge Menschen mit der Versuchung von Sportwetten in Berührung kommen. Doch wie bemerkt man, dass man ein Problem mit Glücksspiel hat? Oft führen Betroffene über einen langen Zeitraum ein Doppelleben und erzählen ihren Angehörigen nichts davon, so Frau Füchtenschnieder-Petri.
Bevor man mit einem Problem zu jemand anderen und dann noch zu einer öffentlichen Stelle geht, da versucht man erstmal selber alles Mögliche. Das heißt, die Spieler kommen in der Regel relativ spät. Sie versuchen erstmal selber irgendwie mit Bordmitteln oder sie reden sich ein, so schlimm ist es nicht. Oder ich muss ja jetzt auch nur einen größeren Gewinn haben, dann ist alles auch wieder gut. Und naja, den einen Kredit kann ich ja auch noch aufnehmen. Und sie sind relativ gut darin, die Begleiterscheinungen, die Auswirkungen der Glücksspielsucht vor anderen auch zu verheimlichen. Und das ist übrigens eines der Kennzeichen. Also wenn ich merke, dass ich nicht ganz offen meiner Familie, meinen Freunden, Freundinnen darüber reden kann, was ich für Erfahrungen mache, also dass ich nicht sagen kann, so ein Mist, da habe ich doch gestern 500 Euro verloren, sondern merke, oh, das kann ich gar nicht erzählen. Also das ist schon ein Zeichen, dass mit meinem Spielverhalten etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn ich dann auch noch Geld verspiele, was eigentlich für was anderes da war, meinetwegen für eine neue Hose oder für die Miete oder weil ich eigentlich einen Großeinkauf machen wollte, dann ist das ein zweites ganz hartes Signal, dass ich doch mal stoppen sollte, innehalten, vielleicht auch erstmal mit einem Freund sprechen. Man muss diese Barriere überwinden, darüber zu sprechen. Das ist irgendwie etwas, dass man sich selber da so hemmt, Hilfe zu suchen.
Aber was kann man tun, wenn man ein Problem feststellt und von den Gewohnheiten nicht mehr wegkommt? Oft benötigt man Hilfe von außen. Aber zunächst einmal braucht es eine eigene Erkenntnis, dass ein Problem vorliegt.
Die Spieler haben dann häufig, wenn die jahrelang hochgespielt haben, keine anderen Interessen mehr. So, also was früher mal so war, am Anfang gehen sie vielleicht noch mit zum Fußball, aber in der Clique, aber später haben sie gar nicht mehr so die Zeit, dann gucken sie das nebenbei ein bisschen online und spielen in der Zeit. Also dass man da so guckt, wie kriege ich mein Leben wieder ausgeglichener, was kann ich wieder vielleicht auftauen, was ich früher mal gerne gemacht habe und wie kann ich auch mit diesen ganzen Folgen umgehen. Also viele haben ja dann auch Geld verspielt, was ihnen nicht gehört. Das muss aufgearbeitet werden, da müssen Schadensabgleiche gemacht werden und da müssen eben auch die Leichen auf den Tisch und das ist manchmal zäh, bis man die alle ausgegraben hat.
Zum Schluss, wie sehen Sie das? Sollte es ein Werbeverbot für Glücksspiele geben? Wie hoch sind die Gefahren von Online-Wetten? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrer Ansicht an redaktion.recht@swr.de. Und das war der Radioreport Recht für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Töpel.